Morgen miteinander. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fokus und genauer, auf was liegt der Fokus in unserem Leben. Das Wort Fokus kommt aus dem Lateinischen und es bedeutet Feuerstätte oder Herd. Anstatt Fokus kann man auch Brennpunkt sagen. Also dort konzentriert sich das Geschehen. Mittlerweile haben ja, ich nehme an, die meisten von uns eine Kamera auf dem Handy immer mit dabei und dort erleben wir den Fokus auch. Mit dieser Kamera hier kann ich mir ein Motiv auswählen und heranzoomen und weiter weg. Aber es wird dann auch unscharf. Jetzt ist es ganz unscharf. Und mit einem Klick stellt sich der Fokus ein und es wird scharf. Die Lichtstrahlen, die hier auf diese Linse treffen, brechen sich im richtigen Winkel, sodass sie an einem Punkt zusammenlaufen und dort wird es scharf. So ähnlich funktioniert auch unser Auge, aber wie genau müsst ihr einen Augenarzt fragen. Wir können also nicht alles gleich gut wahrnehmen, das wir sehen. Das schützt uns einerseits von zu vielen Eindrücken, auf der anderen Seite macht es uns auch verwundbar, weil wir eben nur diesen Ausschnitt aufmerksam wahrnehmen. Und dieser Umstand kann auch missbraucht werden, auch für Negatives natürlich. Und wir sehen uns jetzt einen Ausschnitt aus einem Hollywood-Film, der genauso heißt, Fokus. Wir sehen nur das Bild, aus rechtlichen Gründen schalten wir den Ton aus und auf dem Livestream ist der Clip nicht zu sehen. Es ist aber unten der Link verlinkt, wo ihr selber draufklicken könnt, um den Clip anzuschauen. Genau, bitteschön. Genau. Will Smith ist erfreut, dass er eine gute Mitarbeiterin gefunden hat. Und es ist ein Team von Trickdieben und sie spielen genau mit dem Fokus. Mit gezielter Ablenkung, Anrempeln ist unser Fokus hier und man ist ausgeschaltet. Man fokussiert sich auf diesen Punkt und der andere ist frei mit etwas Übung, die Dinge zu stehlen und wir bemerken nichts. Man bemerkt wirklich nichts, man kann sich noch so Mühe geben. Es geht nicht, man ist dem wie ausgeliefert. Und daher müssen auch wir uns immer wieder die Frage stellen, auf was liegt unser Fokus? Die Bibel ruft uns dazu aus, unseren Lebensfokus alleine auf Gott auszurichten. Und zwar nicht irgendein Gott, sondern den einzigen, wahren, lebendigen Gott, den Schöpfergott, der Gott aus der Bibel. Seit Beginn der Schöpfung versucht Gott, den Fokus der Menschen immer wieder auf sich zu lenken. Eindrücklich sehen wir das in der Befreiung des Volkes Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft. Gott hat sein Volk Israel unter großen Zeichen und Wundern aus Ägypten geführt. Der Pharao ließ das Volk Israel erst aus der Gefangenschaft frei, als Gott alle Erstgeborene sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren tötete. Das Einzige, was half, dass die Erstgeborenen nicht getötet wurde, war etwas Blut, das von einem Lamm an die Türpfosten gestrichen wurde. Gott befreit sein Volk Israel aus Ägypten. Das, was rettet, ist das Blut eines Lammes. Beim Auszug aus Ägypten zog Gott dem Volke voraus, am Tag als Wolkensäule, in der Nacht als Feuersäule. In der Wüste angekommen, gab Gott seinem Volk durch die 10 Gebote den richtigen Fokus. Mit den Juniorsoldaten im Kids Home und auch den Jugendlichen im Catchfire trainieren wir immer mal wieder die 10 Gebote. Und das hat für mich den Vorteil, so kann ich es auch aus dem Stegreif aufzählen, anhand den 10 Fingern. Es ist super einfach. Das erste, der große, dicke Daumen. Ich bin dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt niemand anderen. Der zweite, wie so ein Totempfahl. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nur mich anbeten. Der dritte, diesen hier. Mach den eben nicht, du sollst den Namen des Herrn nicht lästern, nicht fluchen. Der hier, es gibt noch 7 weitere nebendran oder insgesamt 7, du sollst den Sabbat heiligen. Der kleine hier hat noch 2 größere nebendran, du sollst Vater und Mutter ehren, dann wirst du lange leben. Der kleine wie ein Schweizer Taschenmesser, du sollst niemanden töten. Also mach das nicht. Der Ringfinger, du sollst die Ehe nicht brechen. Hier der lange, der Langfinger, du sollst nicht stehlen. Der hier, der Zeigefinger, zeige nicht auf die anderen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen jemanden, nicht lügen. Und der letzte, gönn dem anderen auch mal etwas. Sei nicht neidisch auf die Dinge, die er hat, weder seine Frau, weder sein Haus, noch sein Hab und Gut. Das sind die 10 Gebote. Wir lesen sie in 2. Mose Kapitel 20 und 5. Mose Kapitel 5. Danach gab es noch insgesamt 613 weitere Gebote, die in der Tora festgehalten sind. Und Gott gab seinem Volk damit den richtigen Fokus und den richtigen Rahmen, damit sie ihre Verheißung erreichen. Und die Verheißung des Volkes Israel war, das gelobte Land, das Land Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es gingen mal Kundschafter aus und sie berichteten, dass die Früchte so groß waren, die Traube so groß, dass 2 Männer diese tragen mussten. Also ein Land, in dem es gut geht, in dem Frieden herrscht und Milch und Honig fließt. Das ist die Verheißung. Einige Zeit später, als dann Gott selber in Jesus Mensch wurde, fasste Jesus all diese Gebote zusammen. Und er sagt in Matthäus 22, 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also Jesus fasst alles zusammen in Liebe. Liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selber. Aus lauter Liebe zu uns Menschen ist Jesus für uns gestorben. Johannes 3,16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat uns durch sein Blut in die Freiheit geführt, so wie das Volk Israel durch das Blut eines Lammes befreit wurden, werden wir durch das Blut Jesu gerettet und befreit. Wenn wir von ganzem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, werden wir gerettet. So heißt es in Römer 10,9. Gerettet heißt, wir finden zurück zu unserem Schöpfer Gott. Wir werden von ihm angenommen und erfahren seine bedingungslose Liebe. Da Liebe nach Korinther 13 nichts einfordern kann, ist Gott hierfür auf unser Einverständnis angewiesen. Wir müssen ihm erlauben, unser Leben zu geben und in unser Leben zu kommen. Erst dann kann er auch kommen und wir erfahren diese bedingungslose Liebe. Gott kann niemanden zwingen, das entspricht nicht seinem Wesen. Diese Erlaubnis geben wir ihm, wenn wir ihm unseren Glauben schenken. Wenn wir ihm glauben, dass er selbst in Jesus Mensch geworden ist und als wahrer Gott und als wahrer Mensch sein Leben, sein Körper und sein Blut für uns hingegeben hat. Wenn wir glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist, dann ist der Weg frei, diese Liebe vom einzig wahren Gott in Empfang zu nehmen und sie zu erfahren. Das ist gemeint mit Rettung. Wenn Gott in dein Leben Einzug nimmt, weil du an ihn glaubst, ist dein Leben nach dem Tod nicht vorbei. Du wirst es in Ewigkeit mit dem dreieinigen Gott verbringen. Gott dem Vater, Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist. Darum trau dich, diesen Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Vertraue ihm heute dein Leben an und werde durch ihn gerettet. Nach dieser Rettung beginnt nicht gleich der Himmel. Ich mache hier keine leeren Versprechungen. Das hat auch Jesus nicht versprochen. Im Gegenteil, es können auch harte Zeiten auf uns zukommen. Daher gibt uns auch Jesus den richtigen Fokus. Jesus legt den Fokus auf die Beziehung zu Gott, diese bedingungslose Liebe zu ihm und daraus resultierend die Liebe zu unserem Nächsten und zu uns selbst. Verbunden mit diesem Fokus ist auch wiederum eine Verheißung, wie beim Volk Israel. Unsere Verheißung ist, dass Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, so wie er gegangen ist. Das ist unsere Verheißung. Jesus hat uns nicht für immer verlassen, sondern er wird wiederkommen. Und das soll, darf unser Fokus sein. Wie wir nun genau diesen Fokus durch die Beziehung zu Gott stärken können, lesen wir in der Bibel. Und zwar im 1. Thessalonicher Kapitel 5 gibt es eine mega schöne Anleitung dafür. Das Kapitel trägt den Titel Wir warten auf Christus. Es trägt den Titel also mit dieser Verheißung. Jesus wird wiederkommen. Und so heißt es, wann das alles sein wird, also wenn Jesus wiederkommt, zu welcher Zeit und Stunde brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie einen Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben, und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie es ihr auch bisher getan habt. Das steht in den Versen 1 bis 11, 1. Thessalonicher Kapitel 5. In diesem kurzen Abschnitt entdecken wir wieder dieses Muster, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Es ist die Rede davon, dass wir gerettet sind durch das Blut eines Lammes und hier durch das Blut von Jesus Christus. Es ist von Umsetzung die Rede, also nicht, was uns jetzt noch rettet, das sind wir schon, sondern was machen wir jetzt daraus? Im alten Bund mit den 10 Geboten, im neuen durch das Gebot der Liebe. Und es ist von der Verheißung die Rede. Hier das Land Kanaan und im neuen Bund, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir jetzt im gleichen Kapitel etwas weiterlesen, kommt eine noch konkretere Anleitung, wie sich das jetzt verhält mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung auf Erlösung. Also was hilft uns, welche Punkte, welche Praktiken, dass wir diesen Fokus, dass Jesus wiederkommt, behalten können und wir uns eben nicht ablenken lassen von dem, was rundherum passiert. Das ist unser Ziel, diesen Fokus zu behalten. Und jetzt kommen 4 interessante Punkte. Der erste ist 1. Thessalonicher 5, 16. Freut euch zu jeder Zeit. Ganz simpel, sich freuen. Zu jeder Zeit. Es steht nicht in guten und in schlechten Umständen oder nur in guten oder nur in schlechten. Freut euch zu jeder Zeit. Und damit ist nicht einfach so eine aufgesetzte Freude gemeint. Eine Freude, mir geht es jetzt schlecht, aber weil ich ja ein guter Christ bin, muss ich mich jetzt freuen. Das ist nicht gemeint, sondern eine echte, tiefe Freude, die aus dem Herzen kommt, egal wie meine Umstände sind. Und David, König David, ist ein großes Vorbild in dem Praktizieren von genau diesen Umständen. In Psalm 102 klagt er nämlich sein Leid, ungeschönt. Dort heißt es, Gebet eines Menschen, der allen Mut verloren hat und dem Herrn sein Leid klagt. Höre mein Gebet, Herr, und achte auf meine Hilfeschreie. Ich bin in großer Not, verbirg dich nicht vor mir. Höre mir zu und hilf mir schnell. Mein Leben verflüchtigt sich wie Rauch. Mein ganzer Körper glüht, von Fieber geschüttelt. Meine Kraft vertrocknet wie abgemähtes Gras. Selbst der Hunger ist mir vergangen. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Mir bleibt nichts als endloses Stöhnen. Also David sagt das ungeschönt, nichts von Freude. Aber direkt im nächsten Psalm, es gibt nichts dazwischen, Psalm 102, Riesenklage, Psalm 103 heißt es, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Was für ein Change. Tiefe Trauer und jetzt Freude. Das ist Freude. Und ein Mittel, um echte, tiefe Freude sogar in schwierigen Umständen zu empfinden, steht hier im Psalm, sagt David, vergiss nicht, er sagt seiner Seele, vergiss nicht, was du mir Gutes getan hast. Und er sagt weiter, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er hat uns unsere Schuld vergeben, immer, das ist eine Tatsache. Egal wie unsere Umstände sind, an dem dürfen wir uns freuen. Und dann kann echte Freude entspringen. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und das tut er wirklich. Wir sterben mal, aber unser Leben ist nicht zu Ende. Er bewahrt uns von dem Tod. Unsere Verheißung ist ein ewiges Leben zusammen mit Jesus. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Er sagt das sogar, obwohl es vorher so schlimm war. Aber die Freude wurde jetzt groß und er konnte das Gute sehen, das er eben auch hat, trotz schwierigen Umständen. Also, Erinnerung hilft, die Quelle der Freude aufzubrechen oder wieder zu entfachen. Das Zweite, das wir lesen in Kapitel 5 von 1. Thessalonicher, ist betet ohne Unterlass. 5,17. Also beten. Und hier bringt Jesus wieder das Beziehungselement ins Spiel. Hier liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, deinen Nächsten wie dich selber. Beim Beten geht es um Beziehung, es geht um Reden mit Gott. Und zwar in jedem Moment von unserem Leben in dieser Beziehung zu Gott sein. Auch Jesus machte das, es heißt in Johannes 5, 19 bis 20, auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus: Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Also hier ist diese Verbindung sehr schön zu sehen. Verbindung von Jesus zu Gott in jedem Moment und connected mit der Liebe. Die Verbindung hier ist die Liebe. Das dritte ist, das wir lesen im Thessalonicher, Dankbarkeit. Danken. Hab Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch. Und zwar ganz gleich, in welcher Lebenslage wir sind. Egal, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Wir sollen immer Danke sagen. Und in der Psychologie gibt es einen Bereich, der nennt sich positive Psychologie. Und diese befasst sich stark auch immer mehr mit Dankbarkeit. In Studien wurde belegt, dass Personen sowohl in normalen Umständen als auch in schwierigen Lebenslagen, wie zum Beispiel chronischen Krankheiten, mehr positive Gefühle haben, wenn sie Dankbarkeit bewusst praktizieren, zum Beispiel mit einem Dankbarkeitstagebuch. Und sie empfinden das mehr wie andere Personen, die das nicht gemacht haben. Natürlich hat die Dankbarkeit auch seine Grenzen. Genau. Man soll auch hier negative Gefühle, die man hat, nicht einfach mit Dankbarkeit übertönen. Das haben wir auch bei David gesehen. Er gibt diesen Gefühlen bewusst Raum, aber er verharrt nicht darin. Und Dankbarkeit kann wieder ein Mittel sein, den Fokus zu ändern und da rauszukommen. Und so habe ich in einem Artikel von Spektrum Psychologie gelesen: Ebenso sollte man bei traumatisierten Patienten und solchen mit chronischen körperlichen Erkrankungen genau abwägen, ob und wann sich eine Dankbarkeitsintervention anbietet. Es besteht die Gefahr, angebrachte negative Gefühle zu übergehen. Verzweiflung und Wut müssen in der Therapie genügend Raum bekommen. Behutsam eingesetzt kann Dankbarkeit jedoch auch hier den Fokus auf stärkende Ressourcen lenken. Es kann also auch hier die Wissenschaft, die Psychologie bestätigt, was wir in der Bibel schon lesen. Und interessant, ich habe noch weitergelesen im Artikel, interessant fand ich eine Einschätzung eines Psychologen. Und das heißt dort so: Der Psychologe Dirk Lehr hat hingegen eine gegenteilige Beobachtung gemacht. Manchmal beschleicht mich der Eindruck, sagt er, dass Dankbarkeit in unserer individualistischen Leistungsgesellschaft skeptisch beäugt wird. Man möchte lieber selbst seines Glückes Schmied sein und sich nicht eingestehen, dass auch andere am eigenen Erfolg beteiligt waren. Denn im Gegensatz zu einem Gefühl von Wertschätzung oder Freude beinhaltet Dankbarkeit die Rolle eines anderen zu würdigen. Vielleicht ist Dankbarkeit daher auch ein Gegenmittel gegen Einsamkeit und Egoismus. Und das trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. Mit Dankbarkeit gegenüber Gott praktizieren wir genau das, das wir ja am Anfang mal eingestanden haben. Ich bin nicht der Herr meines Lebens, sondern Jesus, ich brauche dich, darum lade ich dich in mein Leben ein. Und manchmal hier dazwischen vergessen wir das leicht wieder. Und da hilft Dankbarkeit, ihm und die Rolle wieder sicherzustellen und zu sagen: Gott, du bist größer, du hast alles in der Hand und ich danke dir, egal wie meine Umstände jetzt sind. Und der vierte Punkt, den wir lesen im Kapitel 5, ist alles prüfen und das Gute behalten. Dieser Punkt ist noch stark gekoppelt, wenn ihr es dann lest, mit dem Heiligen Geist Raum geben und das Böse meiden, ist in diesem Punkt wie inbegriffen. Auch hier wird der Fokus auf das Positive gelenkt. Das, was für mich stimmt, was ich denke, auch ihr, was ihr jetzt hört von mir, prüft und behaltet das Gute. Das, was ihr findet, das, was der Simon sagt, das sehe ich nicht so, das ist okay. Fokussiert euch auf das Positive. Das, was für euch gut ist. Genau. So, fassen wir also nochmals zusammen. Im Alten Bund hat Gott das Leben der Israeliten durch das Blut des Lammes verschont, gab ihnen durch die 10 Gebote den richtigen Rahmen, damit sie den Fokus behalten können und ins verheißene Land kommen und dort dauerhaft bleiben. Hat nicht so gut geklappt, wenn wir die Bibel lesen. Das gleiche Prinzip hier, Jesus stirbt für uns, er ist das vollkommene Lamm, gibt sein Blut für uns, wir werden gerettet. Mit der Liebe zu ihm, zu uns selber und zum Nächsten nutzen wir die Zeit und behalten den Fokus, um bis Jesus wiederkommt, uns zu abholen. Und damit wir diese Umsetzung gut machen können, helfen uns diese Punkte. Sich freuen, jederzeit zu beten, dankbar sein in allen Lagen und das Gute prüfen, alles prüfen und das Gute behalten. So bleibt unser Fokus auf Jesus. Genau, jetzt schauen wir das mal an, wie das auch so praktisch funktionieren kann. Genau, dieser Ball steht für ein Problem. Irgendein Problem, zum Beispiel, ich habe einen Konflikt bei der Arbeit. Und jetzt schaue ich diesem Ball immer nach. Es ist jetzt schon mega anstrengend, weil ich das Problem immer im Blick behalten muss. Jetzt beginnt mir plötzlich noch mein Knie zu schmerzen. Ein zweites Problem. Und das ist gerade noch so machbar, aber es ist schon mega anstrengend. Wirklich. Und jetzt habe ich noch ein Problem in einer Beziehung. Totale Überforderung. Es geht nicht mehr. Und es sind nur 3 Probleme. Und jetzt muss ich meine Strategie ändern. Warte, ich bald da. Meine Strategie ist jetzt, ich wähle meinen Fokus. Meinen Fokus ist Jesus. Ich schaue jetzt nur noch in einen Bereich, der ist hier, etwa so ein Quadrat. Das ist mein Fokus, Jesus, komme, was da wolle. Er ist mein Fokus. Gut, jetzt kommt dann wieder mein Problem, Konflikt bei der Arbeit. Ah, okay. Ich merke, ich hätte noch Luft für ein zweites Problemchen. Würde noch gehen. Gut, was war das zweite? Mein Knie. Also, mein Knie kommt dazu. Es geht sogar einhändig. Ich habe noch Luft für ein drittes Problemchen. Das kommt hinzu, mein Beziehungskonflikt. Der Fokus hilft mir, dass das alles geht. Es geht aneinander vorbei und damit ich fit bleibe und im Flow und der Fokus nicht weggeht, freue ich mich. Danke, Jesus, dass das geht. Du bist so gut. Super. Ich bete, Jesus, bitte hilf mir, dass ich mich nicht blamiere jetzt vor allem. und diese Bälle zu Boden fallen. Ich kann Danke sagen. Danke, Jesus, dass ich Stunden investiert habe, um das zu lernen, als ich Kind und Jugendlich war. Irgendwann kann man es gebrauchen. Und ja, danke für all die guten Ratschläge von meinen Geschwistern, für wie ich mit meinen Problemen umgehen soll. Wegen dem Knie, ich nehme an, dass ich glauben soll, dass Jesus mich geheilt hat. Und ich nehme das an. Aber den Rat, dass ich ja nicht zum Arzt gehen soll, den lasse ich jetzt mal stehen. Ich denke, ich lasse das mal überprüfen. So funktioniert Fokus. Und heute könnt ihr euch entscheiden, was wollt ihr sein? Wollt ihr ein Probleme-Fokussierer sein und euren Problemen immer nachschauen? Oder wollt ihr ein Jesus-Fokussierer und ein Probleme-Jonglierer sein? Das ist der Wille Gottes und so behalten wir den Fokus. So leben wir unser Leben im Wille Gottes, bis Jesus kommt, uns wieder zu holen. Amen. Amen. Um das Gesagte etwas zu verdauen und darüber nachzudenken, spielt das Lobpreisteam uns ein Lied. Ihr dürft für euch Entscheidungen treffen, was ihr denkt, was für euch heute richtig ist, welchen Punkt ihr mitnehmen möchtet. Und wenn ihr persönliches Gebet für irgendetwas möchtet, dürft ihr nach vorne kommen.